9. Februar 2011, Usbekistan, Razzien und Konfiskation bei Baptisten. Die Polizei der zentralusbekischen Region Südaria hat eine Razzia bei einer nicht registrierten Baptistengemeinde durchgeführt und bereitet die Strafverfolgung von Mitgliedern der Gemeinde vor. Weiters wurden religiöse Literatur der Baptistengemeinde konfisziert, um sie der sogenannten Expertenanalyse zuzuführen, obwohl die Bücher von der registrierten Bibelgesellschaft gekauft wurden. 25. Februar 2011, Somalia, Tod eines Konvertiten. Erst kürzlich wurde bekannt, dass in der somalischen Hauptstadt Ende Jänner ein vom Islam übergetretener Christ von der somalischen islamisch-radikalen Gruppe Al-Shabaab ermordet wurde. Die Islamisten töteten Abiraham Hussein Robel, nachdem sie ihn der Spionage und der Fitna, nennt sie Aufruhr gegen die göttliche Ordnung, beschuldigt hatten. Abdiram war im Jahr 2009 zum Christentum übergetreten. Er war Vater zwei Kinder und 24. Christ, der seit 2009 von somalischen Islamisten getötet wurde. 25. Februar 2011, Indien, christliche Schule niedergebrannt. In Srinagar, Kaschmir, wurde eine christliche Schule von Unbekannten niedergebrannt. Wie die evangelische Gemeinschaft Indiens berichtet, es entstand beträchtlicher Sachschaden, dem der komplette Verwaltungsblock, die Bibliothek und das Computerzentrum zum Opfer fielen. Die Schuldirektorin Grace Palioa sprach von bereits vergangenen Drohanrufen.
Vielen Dank, Daniel. Die mit Abstand großartigste Predigt haben wir heute schon gehört. Danke, Schiffka, für das Zeugnis. Wir haben einen großen Gott. Ich finde es großartig, dass wir Zeugen davon sein können und dass du uns das so weitergegeben hast. Und der Gott lebt. Wir haben einen großen Gott. Und es ist bewegend und berührend, das mitzubekommen. Danke dafür. Es ist gar nicht so leicht, auf dieses Thema jetzt umzusteigen, von dem wir jetzt schon einige Dinge gehört haben. Drei Meldungen, die wir gehört haben aus der letzten Zeit, darüber, wie es Christen geht in etlichen Teilen unserer Welt. Dieses Thema der Verfolgung von Christen ist kein Thema von damals, zur Zeit der Römer. Christen in den Stadien damals, in den Arenen, sondern heute prallen Gut und Böse, Licht und Finsternis gerade auf diesem Gebiet heftig aufeinander. Wir setzen ja heute diese Predigtreihe fort, Gut und Böse. Und Lars hat mich gebeten, heute zu dem Thema Christenverfolgung zu sprechen. Drei Dinge habe ich eben nur so herausgepickt, drei Meldungen aus der letzten Zeit. Wenn man im Internet nachschaut, findet man sehr viele Berichte. Es gibt inzwischen viele Organisationen, die sich auch zum Ziel gesetzt haben, Christen zu unterstützen, Christen zu helfen, die in Not und Bedrängnis sind und auch aufmerksam zu machen auf ihre Lage. Auch in Österreich wird das Thema inzwischen mehr von den Medien aufgegriffen und dafür bin ich dankbar, weil es doch etwas bewirken kann, wenn die Öffentlichkeit, wenn Politiker, wenn Medien Druck ausüben auf Menschen, die Unrecht tun an Christen. Aber ich weiß nicht, wie es euch so geht bei diesem Thema Christenverfolgung. Mir geht es so, so spontane Reaktion ist manchmal Zorn. Das gibt es doch nicht, dass die Christen derart niederträchtig behandeln und so gemein, so brutal sind. Es wird nachher die Möglichkeit geben, auch in der Pause eine Petition zu unterschreiben. Das soll unter anderem an Behörden von Eritrea dann gehen. Christen in Eritrea erleiden Furchtbares. Freikirchliche Gemeinden sind dort per Gesetz verboten. Christen werden bevorzugt in Container eingesperrt. In der ärgsten Hitze. viele Menschen in einem Container ohne Fenster eingesperrt den ganzen Tag. Es muss die Hölle sein da drin. Empörung, Wut fast. Zunächst meine spontane Reaktion, die mir kommt bei solchen Meldungen. Aber vielleicht kommt dann bei euch auch Angst. Angst, dass es bei uns vielleicht auch so kommen könnte, dass Christenverfolgung näher kommt, auch in unsere Breitengrade. Oder vielleicht spornt es euch an, jetzt euch einzusetzen für die Geschwister in Not, zu beten für sie. Und das ist einer der größten Dienste, die wir tun können. Aber dann eben auch Unterschriften leisten. Ich war mit Lars mal bei der iranischen Botschaft. Wir haben dort eine Unterschriftenliste hier von unserer Gemeinde abgegeben. Ja, um speziell uns einzusetzen für eingesperrte Christen dort im Iran. Und das ist eine gute Reaktion, wenn diese Reaktion hervorgerufen wird, bei uns zu beten und uns einzusetzen, auch praktisch für unsere Geschwister, die in Not sind. Aber ich will heute vorrangig dieses Thema aus biblischer Sicht, aus der Sicht des Neuen Testamentes beleuchten. Wie sollen wir nach den Aussagen der Apostel umgehen? Mit Bedrängnis, mit Widerständen und auch mit Verfolgung. Ich hoffe, wir können dieses Thema auch noch mehr aus biblischer Sicht betrachten. Es ist ganz wichtig, die richtige Einstellung dazu auch zu gewinnen. Dazu, wenn wir als Christen Widerwärtigkeiten und Widerstand erfahren. Und auch die Absichten Gottes, die er möglicherweise verfolgt. Mit Nöten, mit Schwierigkeiten und Bedrängnissen, diese Absichten Gottes besser zu verstehen. Da kommt der schnelle Gedanke, Herr, wozu das Ganze? Wieso lässt du das überhaupt geschehen? Ist das für etwas gut? Der Text, den ich lesen möchte, steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. 1. Petrus 4, Verse 12 bis Ich habe es abgekürzt, 12 bis 14, nicht so wie es im Programm steht, bis 19. Das Zentrale steht in diesen ersten drei Versen. Dort schreibt Petrus, und ich lese es in der Einheitsübersetzung, liebe Brüder, lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße. Stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Ein schwieriger Text, irgendwie sogar ein Text, der uns ärgern kann. Wir sollen uns freuen darüber, wenn wir solche Dinge erleben. Aber eins nach dem anderen. Diese zentralen Aufforderungen des Textes stehen eben in diesem ganzen Abschnitt, das in den ersten beiden Versen 12 und 13. Wir sollen, wenn wir Bedrängnis, wenn wir Widerstände erfahren, die richtige Haltung dazu gewinnen. Und dazu gehören eben in erster Linie zwei Dinge. Das erste, wir sollen leiden, weil wir Christen sind, Widerstände um Jesu Willen nicht als etwas völlig Ungewöhnliches und Unerwartetes betrachten. Es soll uns nicht befremden, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Das Wort fremd steckt da im griechischen Text drin. Es soll uns nicht wie etwas völlig Fremdes und Unerwartetes am falschen Fuß erwischen. Und das Zweite und eben noch herausfordernde, fast ärgerliche, wir sollen uns sogar darüber freuen, wenn wir um Christi willen Leid erleben. Wie geht das überhaupt? Schauen wir uns diese zwei Aufforderungen des Petrus näher an. Zunächst eben diese Aufforderung, wie Petrus hier sagt, liebe Brüder, liebe Geschwister, lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren. Das Feuer, das zu eurer Prüfung geschieht. Die Verfolgung, die die Christen damals erlebt haben, wurde offenbar als Feuerprobe, als Läuterungsfeuer verstanden von Petrus. Und eben diese Läuterung, durch die sie durchgehen, soll sie nicht durcheinander bringen und nicht unerwartet treffen. Eben diese zwei Dinge stecken hier drin. Petrus bezeichnet die Verfolgung, die Widerstände als den Normalfall, als das zu Erwartende und als eine Läuterung der Gemeinde. Das ist nichts Neues im Neuen Testament, wenn wir es von vorne lesen. Dieser Gedanke ist nicht völlig neu, dass wir als Christen Widerstände und Anfeindungen erwarten sollen. Nur ein Vers von Jesus selber aus dem Johannesevangelium, Johannes 15, Vers 20. Da bereitet Jesus auch seine Jünger schon vor darauf, dass sie Widerstände erleben werden. Dort heißt es, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Und auf der ersten Missionsreise haben Paulus und Barnabas den Christen auch Folgendes weitergegeben. Sie sind eben durch Kleinasien gereist, Menschen sind zum Glauben gekommen in den Ortschaften dort. Und auf der Rückreise haben sie die ganz frischen, jungen Christen wieder besucht. Sie kamen zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, heißt es da. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Als unvermeidlich wird es hier auch dargestellt. Das ist kein Honiglecken und kein Spaziergang. Das Leben mit Jesus, das Leben in der Nachfolge dessen, der auch Widerstände erfahren hat, bis dahin, dass sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Petrus fordert uns dazu biblischem Realismus auf. Wir sollen damit rechnen. Und es gehört, es ist der Normalfall sozusagen für das Christenleben, Schwierigkeiten zu erleben, weil man eben Jesus nachfolgt und ihm dient. Aber vielleicht denkt ihr, das ist nicht so der Normalfall für mich, ich erlebe das nicht. Stimmt das wirklich, was der Petrus da sagt? Ist das die Normalerfahrung für Christen? Oder stimmt vielleicht bei mir in meinem Leben als Christ etwas nicht, dass ich keinen Widerstand erlebe oder wenig? Aber ich denke, dass alle von uns, dass jeder von euch auch manche Schwierigkeiten schon erfahren hat, weil er Christ ist. Das kann beginnen beim Unverständnis in der eigenen Familie, weil man auf einmal so radikal den Glauben leben muss, weil man auf einmal die Bibel so wörtlich nimmt, weil man auf einmal, ja, das so ganz ernst nimmt und auch noch ins praktische Leben umsetzen möchte. Freunde verstehen vielleicht nicht, warum du dich so komisch verhältst. Arbeitskollegen verstehen vielleicht nicht, wieso du manche Dinge so eng siehst, warum du bei manchen Witzen nicht mitlachst oder warum du den Chef nicht verleugnen willst, obwohl er im gleichen Büro gerade ist. Und dann gibt es tatsächlich auch Anzeichen dafür, dass die Christenverfolgung oder zumindest die Diskriminierung und die Intoleranz gegenüber Christen zunimmt in Europa. Es wird für medizinisches Personal zunehmend schwieriger, beispielsweise aus Gewissensgründen die Teilnahme an Abtreibungen zu verweigern. Da gab es sogar den Entwurf einer Resolution im Europarat diesbezüglich, dass es schwieriger gemacht werden soll, dass Christen oder religiöse Menschen aus Gewissensgründen solche Dinge verweigern können. Es werden Standesbeamte diszipliniert, wenn sie sich weigern, gleichgeschlechtliche Partnerschaften einzutragen bzw. entsprechende Zeremonien vorzunehmen. Es gibt Fälle dafür in Europa. Es wird in Zukunft vermutlich Kirchen und auch Christen schwerer gemacht, die Angestellten oder auch die Mieter, die man bei sich dann zur Miete hat, nach eigenen Vorstellungen und Kriterien auszusuchen. Das ist zunehmend ein Thema, dass es auch für christliche Organisationen schwierig ist, Homosexuelle auszuschließen aus einem Angestelltenverhältnis. Es gibt ein Heft, Shadow Report on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe 2005 bis 2010. Es ist voll von Beispielen, wo es Christen zunehmend schwierig gemacht wird in Europa, ihren Glauben zu leben bzw. nach den Prinzipien ihres Glaubens sich auch zu verhalten am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit. Es werden Bischöfe vor Gericht geschleppt, weil sie angeblich zu Homophobie aufrufen, weil sie die Ehe verteidigen in der Öffentlichkeit und ähnliche Fälle. Aber eben diese Dinge sind nichts, was uns völlig überrascht und unerwartet treffen soll, nichts Ungewöhnliches. Sie sind von Jesus selber angekündigt. Und wir sollten realistisch sein und nicht von den Socken, wenn uns das betrifft selber. Ein schwieriger Gedanke ist dieser Gedanke eben, der auch in diesem ersten Satz drinsteckt, der Gedanke der Läuterung, dieses Feuers, das zu unserer Erprobung geschieht, wie es der Petrus an die verfolgten Christen damals schreibt. Eben dieses Feuer beinhaltet diesen Gedanken von Läuterung. Und da kann man denken, ja, ist das nötig? Muss das sein, dass Gott die Christen auf die Probe stellt? Dass er sie prüft durch solche schlimmen Dinge? Kann das sein, dass er uns auch prüfen möchte? Ein schwerer Gedanke. Muss das sein, dass Gott sehen möchte vielleicht, ob wir treu sind, ob wir Durchhaltevermögen haben? Aber es ist doch so, es ist schnell gesagt zu jemandem oder auch vielleicht zu Gott, zu Jesus. Ich bin begeistert von dir, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Wenn es sein muss, gehe ich mit dir in den Tod. Und jemand im Neuen Testament hat das zu Jesus gesagt. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und sehr langlebig war es nicht, dieser Entschluss von ihm. Ihr wisst, auf wen ich anspiele, der Petrus. Aber eben in diesen Widerständen, die kommen, in den Schwierigkeiten, den Anfeindungen, den Anfechtungen, den Rückschlägen, den Alltagsproblemen, bleiben wir dann treu, bleiben wir dann dran, bleiben wir nah an Jesus, an Gott. Da ist unser Glaube gefragt, da soll sich und muss sich unser Glaube bewähren. Und solch bewährter Glaube, der ist wertvoll in Gottes Augen. Der ist stark, der ist tief, der ist reif, der ist inhaltsvoll, bedeutungsvoll. Es ist auch so, wenn man verliebt ist in einer Beziehung, das ist schön und toll und großartig. Aber es kommt nicht an das ran, wenn man vielleicht schon 30 Jahre verheiratet ist. Wenn man tatsächlich durch dick und dünn gegangen ist, wenn man schwere Zeiten miteinander durchgemacht hat, wenn man krank war, wenn der andere einem treu geblieben ist, durch alles hindurch, wenn man sich getragen, ertragen, neu wieder aufeinander zubewegt hat, einander vergeben hat. Das ist eine andere Qualität und Tiefe der Beziehung. Und so ist es auch im Glauben, in der Beziehung zu Jesus. So ein bewährter, durch Schwierigkeiten, durch dick und dünn gegangener Glaube ist etwas anderes als die anfängliche Begeisterung. Und da lässt Gott es zu, dass wir durch Bewährungsproben gehen müssen. Dass ein Läuterungsvorgang auch geschieht in unserem Leben. Eben Hand in Hand mit der Bewährung geht die Läuterung. Da ist dieses Bild dahinter von Metall, von Edelmetall, von Gold, auch im Alten Testament. Wenn das Erz geläutert wird, dann muss es erhitzt werden, eben dann muss es durchs Feuer gehen. Und wenn es heiß genug ist, dann wird eben die Schlacke vom Gold geschieden, vom Edelmetall geschieden. Die Schlacke fällt ab. Und das reine Gold bleibt übrig. Es ist auch so in unserem Leben. Da muss manche Schlacke ab. Manche Schlacke ausgeschieden werden. Es ist so manches in unserem Leben, das Gott nicht gefällt. Da ist Stolz, da ist Egoismus, da ist Vergleichsdenken, da ist Ehrgeiz, da ist Neid, da ist Materialismus. Da ist Gleichgültigkeit, da ist Undankbarkeit, da ist Zorn, Ungeduld, alles Mögliche. Und ich kenne genügend davon in meinem Leben. Aber Gott benutzt offenbar Leid, er benutzt Schwierigkeiten und er benutzt auch Anfeindungen und Gegnerschaft, um Dinge aus unserem Leben auszuscheiden, die er raushaben möchte. Uns zu läutern, uns zu reinigen. Uns zu heiligen. Das ist ein schwerer Gedanke, aber ein biblischer Gedanke. Es geht Gott weniger darum, dass wir ein schönes und angenehmes Leben hier haben. Ich sage nicht, dass er möchte, dass wir ständig schwer haben, aber es geht ihm weniger darum, dass wir ein angenehmes Leben haben, als dass er uns vorbereitet für die zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet. Jemand hat es mal so formuliert, Gott liebt uns mehr, als uns manchmal lieb ist. Er liebt uns mehr, als uns manchmal lieb ist, als wir es manchmal gerne hätten. Und er verwendet schwere Dinge in unserem Leben, um uns reifer, uns demütiger, uns dankbarer, uns selbstloser, uns liebesfähiger zu machen. Ich denke, es ist wichtig, das auch so sehen zu können, wenn wir durch Proben gehen, wenn wir durch schwere Dinge durchgehen. Das hilft uns dann aber auch, einen Sinn darin zu sehen. Gott gebraucht das Schwere, das ist nicht umsonst. Das ist nicht planlos und ziellos, sondern ist auch eine Chance zu wachsen, zu reifen und letztlich Jesus ähnlicher zu werden. Also Anfeindungen sind der Normalfall für Christen und dienen der Bewährung und Läuterung. Aber dann dieses zweite noch. Petrus sagt, freut euch stattdessen, hier in Vers 13, stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Freuen sollen wir uns darüber. Ein starkes Stück. Und manche werfen Christen Leidensverherrlichung vor. Christen finden das irgendwie cool noch, zu leiden und Schweres zu erleben. Und es gab tatsächlich auch manche Auswüchse in der Geschichte der Christenheit, wo sich Christen bewusst kasteit haben mit Peitschen und Ähnlichem. Nein, so soll es nicht sein. Das Leid soll nicht gesucht werden absichtlich. Aber wenn es uns trifft und wenn wir durch solche Proben gehen, dann sagt ihm Petrus auch einen Grund, warum wir uns in diesen Nöten freuen können und sollen. Der eine Grund ist, dass wir dadurch Anteil an den Leiden Christi haben. Aber was heißt das? Anteil an den Leiden Christi haben. Jesus hat gelitten. Jesus hat für uns gelitten. Und wenn wir jetzt um seinetwillen, weil wir zu ihm gehören, leiden, dann ahmen wir sein Leiden nicht nur nach, dann machen wir das nicht nur so wie er, sondern dann leiden wir letztlich mit ihm und er leidet mit uns. Wir sind ihm im Leid ganz eng verbunden. Das Leid der Gemeinde, das Leid seines Leibes, derer, die zu ihm gehören, in denen er lebt und lebendig ist, das ist sein eigenes Leid. Leid ist nichts Gutes an sich, aber wenn wir mit Jesus leiden und für Jesus leiden, sind wir ganz eng mit ihm verbunden. Dann teilen wir sein Schicksal, das auch er erlitten hat für uns. Und dann geht es aber weiter hier im Text. Dann teilen wir nicht nur dieses Schicksal jetzt, dieses schwere Schicksal auch, sondern dann werden wir auch das zukünftige Schicksal mit ihm teilen. Dann teilen wir nicht nur das Leid mit ihm, sondern auch die Herrlichkeit, die er jetzt schon hat, in der er jetzt schon lebt. Dieses Herrlichkeitsleben. So geht es eben weiter im Text. Eben in zweiter Teil, Vers 13. So könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln, wenn ihr so an seinem Geschick und an seinem Ergehen teilhabt und Anteil nehmt. Wir werden seine Herrlichkeit teilen mit ihm, bei ihm sein und ihm ähnlich sein. In der Formulierung hier in Vers 14 dann greift Petrus auf Worte Jesu selber zurück. Vers 14 heißt es eben, wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Jesus hat selber gesagt, in Matthäus 5, in der Bergpredigt, selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet, freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Jesus selber hat gesagt, ihr seid glücklich zu preisen, wenn es euch so ergeht. So erfahren wir Heil und Segen, sind wir beglückwünschenswerte Menschen. Es klingt schon paradox und schon sehr herausfordernd. Aber es ist Grund zur Freude, sagt Petrus und sagt Jesus selber. Und einen letzten Grund führt hier Petrus auch noch an. Denn dann ist dieser Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Dieser Geist ist ja die Anzahlung auf die künftige Herrlichkeit. Jetzt schon haben wir ihn in unserem Leben. Er ist auch die Garantie dafür, dass wir dort ankommen, dass wir bei ihm sein werden in der Herrlichkeit. Jetzt schon schöpfen wir aus dieser Fülle, aus dieser Herrlichkeit Gottes. Und das wird auch und gerade im Leid sichtbar. Darin, dass wir durchhalten, darin, dass wir die Freude behalten, auch in dem, was die Schiffka uns gesagt hat, diesen Frieden, den sie gehabt hat, auch in ihrem Leid. Indem wir lieben, indem wir vergeben, indem wir Jesus auch im Leiden verherrlichen, dadurch wird sichtbar, dieser Geist der Herrlichkeit ist auf uns. Ich komme zum Schluss. Der Petrus mutet uns mit diesem Text einiges zu. Aber das, was er hier sagt, gehört dazu, wie wir als Christen umgehen und welche Haltung wir haben gegenüber Widrigkeiten, gegenüber Anfeindungen, gegenüber vielleicht sogar Verfolgung. Dazu, zu diesem rechten Verständnis, zu dieser rechten Haltung gegenüber Widrigkeiten, gehören zwei Dinge vor allem, sagt Petrus. Das erste, wir sollen damit rechnen, dass wir diesen Widerstand erleben. Wo Gott auftaucht, ist auch der Widersacher Gottes nicht weit. Luther hat mal gesagt, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Da kommt es schnell zu dieser Konfrontation zwischen Gott und seinen Gegnern. Und der letzte Gegner ist ja der Teufel selber, der Widersacher. Es ist also damit zu rechnen, mit diesem Widerstand. Wir sind manchen ein Dorn im Auge. Wir machen vielleicht manchen ein schlechtes Gewissen. Wir stellen sie vielleicht durch unser Anderssein in Frage. Wir konfrontieren sie mit Gott, mit Jesus. Und wenn sie ihn nicht wollen, wenn sie ihn ablehnen, dann werden sie auch uns ablehnen und vielleicht sogar hassen. Seien wir realistisch, rechnen wir auch damit. Dann wird uns Anfeindung nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Das ist das eine. Das andere eben ist sogar dieser Aufruf zur Freude. Sich freuen, wenn wir wegen Jesus und mit Jesus leiden. Das ist herausfordernd. Aber wir haben eben auch Gründe gehört, warum es, obwohl es schwer ist, obwohl es schwierig ist, obwohl es hart ist, Grund zur Freude haben. Eben weil wir ganz eng mit Jesus darin verbunden sind, weil wir sein Geschick teilen, weil er uns ganz nahe ist. Weil es ein Leiden in Gemeinschaft ist, nah an Jesus. Und weil wir eben als zweites die Gegenwart des Geistes Gottes in besonderer Weise dann erleben. Einen Geschmack haben selber und verbreiten von der zukünftigen Herrlichkeit. Übernatürliche Freude, übernatürlichen Trost, übernatürliche Kraft, übernatürliche Liebe bekommen. Wir wissen nicht, was die Zukunft für uns bereithält, auch in Europa. Es kann sein, dass die Zeiten für uns auch härter werden, dass es uns in manchem ähnlicher geht, wie vielen Christen heute in der Welt. Dann ist es wichtig, diese Worte des Petrus zu beherzigen, die Widerstände richtig einzuordnen und uns recht zu verhalten. Das können wir jetzt schon in den Schwierigkeiten, die wir erleben als Christen, einüben. Treu sein, durchhalten, an Jesus bleiben. Ich wünsche mir, dass uns Gott immer diese Kraft dazu gibt. Es wird eben, wie ich am Anfang angekündigt habe, ich habe eine Liste dabei, wo man Unterschriften geben kann für die Christen in Eritrea. Ich werde dann einfach da sein, unten sein, bitte kommt auf mich zu, unterschreibt. Das wird dann an AVC gehen, Aktion Verfolgter, schwieriger Name, Solidarität mit verfolgten Christen und Notleidenden von den Pfingstgemeinden. Die haben eine Hilfsorganisation, die werden das an die entsprechenden Stellen dann übergeben. Auch die Evangelische Allianz steht hinter dieser Aktion. Also kommt dann bitte auf mich zu und unterschreibt. Dass wir auch uns in praktischer Weise für die Geschwister dort einsetzen, denen es jetzt und heute sehr schlecht geht.